Liebe Gemeinde, wir haben das ganz von Herzen gesungen, dieses Welch ein Tag wird das sein. Hat man das gehört? Oh, ich glaube, wir müssen nochmal. Das klang nicht so überzeugend. Also hat man es nicht gehört? Naja, geht so. Okay, das war nicht ganz spontan, wir haben vorher ein bisschen geübt, aber vielleicht geht es auch noch ein bisschen besser. Nein, dieses Lied, das kenne ich noch aus der Zeit, wo ich in der Jugendgruppe war. Und das haben wir so gerne gesungen. Und dann immer wieder, und so passt es so gut zu dem Zeugnis von der Ruth, immer wieder, wenn auch aus unserer Mitte Menschen gestorben sind, ist das eigentlich ein Grund, traurig zu sein. Da bleibt eine Lücke. Wie gut, wenn man singen kann, wir werden uns wiedersehen. Und was für ein Tag wird das sein. Liebe Gemeinde, ich gebe zu, dass diese Predigt heute auch vom Text her so ein klein bisschen so eine politische Nuance hat. Lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Da gab es mal einen Tag in Deutschland, da war der Platz dicht gedrängt, voll mit Menschen. Und die strömten aus allen Ecken immer noch herbei. Sie wollten ihn sehen und vor allem ihn hören. Sie wollten seine Botschaft hören. Sie wollten die Wirkung seiner Worte erfahren. Und nicht wenige von ihnen hatten eine echt strapaziöse und weite Reise auf sich genommen. Die Gelegenheit war einmalig. Wer will sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Man hatte viel von ihm gehört. Und die Menschen erwarteten eine klare Botschaft, Aussagen, die die Zukunft ihres Lebens betrafen und an denen sie hofften, sich orientieren zu können. Yes, we can, lautete Barack Obamas Credo damals. In diesen Tagen hören wir das wieder, yes, we can, aber als Protestruf. Damals haben sich viele anstecken lassen und immer wieder anstecken lassen. Wir können es schaffen. Wir können unsere Verhältnisse, aus denen wir kommen, überwinden. Und wir können einen neuen Staat schaffen. Der amerikanische Traum für viele Amis kann Wirklichkeit werden. Dieses Yes, we can wird man nicht vergessen. Man wird seine Gesundheitsreform vergessen, vermutlich, und verschiedenes andere, aber Yes, we can sind seine Worte. Doch haben wir gemerkt, den großen und mitreißenden Worten müssen eben dann auch Taten folgen, damit das Vertrauen, das in den Menschen gesetzt wird, nicht nur ein Vorschuss ist, der langsam ausklingt wie ein Ton, sondern immer wieder bestätigt wird. An anderer Stelle wird ebenfalls von einem Mann berichtet, der die Menschen in seinen Bann gezogen hat. Noch mehr als dieser ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. Die zu ihm geströmt sind im Wahnsinne des Wortes, sind aus dem gleichen Grund gekommen. Sie hatten den Eindruck, wenn er spricht, dann sind das irgendwie nicht nur Worte, sondern da ist etwas um ihn herum. Da ist etwas, was unser Herz berührt. Vermutlich waren es keine 200.000 wie bei Obama damals in Berlin, aber für die damaligen Verhältnisse eine richtig große Zahl. Und am Ende waren sie alle ganz erstaunt über das, was sie gehört haben. Und sie waren sich einig in einem Punkt, nicht, dass sie alles verstanden haben, sondern sie waren sich einig darin, dieser Mann, der spricht anders als unsere Geistlichen. Der hat eine andere Botschaft als die Prediger seiner Zeit. Er hat Vollmacht. Er ist wie einer, der was zu sagen hat und dem man es abnimmt, was er sagt. Besser als bei dem Lied, das wir vorhin gesungen haben. Welch ein Tag wird das sein? Ich habe es genauso gemeint und ich bin sicher, Ruth und Daniel eben auch so. Dieser Mann, und das ist der Unterschied zu Obama vielleicht, er ließ seinen Worten Taten folgen. Und seine Botschaft war keine politische. Obwohl die Menschen genau das erwartet haben. Sie haben erwartet, dass hier jemand auftritt, der das Land, in dem sie leben, frei macht. Und zwar im Wahnsinne des Wortes frei. Sie, die Zuhörer, lebten in einem besetzten Land. Da gab es diese Römer, die ihnen genau sagten, wo es lang geht. Diese Römer, die hatten ganz erstaunliche Rechte. Zum Beispiel war es jedem Römer erlaubt, einem Juden eine zu kleben, rechts und links. Eigentlich nur rechts, wenn ich es recht überlege. Jesus sagte dann, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke da. Die Juden dachten, was ist denn das für eine Botschaft? Einem Römer war es erlaubt, wenn er Zeug zu schleppen hatte, in sein Haus, seine Einkäufe oder seine neuen Möbel oder was immer, dann konnte er sich irgendeinen Juden schnappen und ihm sagen, du schleppst meine Sachen. Und zwar genau eine bestimmte Strecke lang, die berühmte Meile. Und dann ließen die Juden die Sachen so fallen, ganz klar. Und Jesus sagte, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm noch eine. Merken wir, die Botschaft unseres Herrn, sie war ganz sonderbar. Die Juden dachten, was will der von uns? Der soll mal Gas geben, dass hier was passiert, weil Vollmacht hatte er. Der konnte Menschen gesund machen. Der konnte Leute satt machen. Warum macht er uns nicht auch frei von den Römern? Tausende kamen zu ihm. Sie hörten ihm zu. Sie merkten, auch wenn wir nicht alles verstehen und nicht mit allem einverstanden sind, was er sagt, irgendwas ist dran an seiner Botschaft. Da gab es einen Mann, der kam nicht mit den Massen. Der kam ganz alleine. Der wollte so ein Privatgespräch unter vier Augen. Vielleicht wollte er aber auch nicht, dass man ihn in der Öffentlichkeit sieht. Und er kam mitten in der Nacht, wo es ruhig war, kühl war, wo man ungestört war. Die Verse, die der Gerhard uns jetzt gleich liest und ihr hier an der Leinwand schon mitgelesen habt vermutlich, Gerhard liest sie gerade noch einmal vor, die erzählen von diesem Mann. Bitte schön, Gerhard.
Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 3. Kapitel die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Mann von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Ja, danke für diesen Text. Ich habe ganz bewusst die alte Übersetzung nach Martin Luther gewählt, nicht nur, weil wir im Lutherjahr sind, sondern weil es vermutlich den Zuhörern damals genauso ging, also diesem einen Zuhörer, diesem Nikodemus, genauso ging wie manchen von euch heute. Ich gedacht habe, Mann, was hat der Gerhard da für ein krauses Zeug vorgelesen? Gerhard hat richtig gelesen. Lest es in einer modernen Übersetzung, wenn ihr mögt, gerade die Teenies, lest es einmal in eurer Bibel zu Hause nach. Johannes Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Unser Thema heißt heute, von Neuem geboren werden. Wie geht das? Das hat Nikodemus verstanden. Es muss etwas Neues passieren. Wir müssen wissen, Nikodemus, er war ein Theologe, noch mehr. Wenn es ein theologisches Seminar damals gegeben hätte, dann wäre er der Präsident davon gewesen, der Vorsitzende. Er war der Oberrabbi. Und dieser Terminus von Neuem geboren werden, das klang für ihn nicht nach New Age oder nach Reinkarnation oder irgendwas, sondern für Nikodemus war klar, das ist ein feststehender Begriff. Von Neuem geboren werden, da wussten die Juden, da gab es, ich glaube, 7 Möglichkeiten. Du liest gerade das Buch, ne? Waren 7, oder Brigitte? Genau, ist noch nicht so weit. Ja, ich habe das nachgelesen bei einem jüdischen Autor. Habe das gelegentlich auch schon mal verwendet und erklärt. Von Neuem geboren werden war für sie zum Beispiel, wenn ein Mensch heiratet. Ja, tatsächlich, da wird manches neu. manches schöner neu, manches, die sagen, bei Mutti schmeckt es aber besser, aber neu, naja. So kannten sie verschiedene Stufen im Leben. Immer dann, wenn sich etwas änderte, sprachen sie davon, etwas Neues ist passiert, wie von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden, das ist Frieda Josephine Ehrle, am 2.2.2017 geboren. Gewicht 3330 Gramm, 50 cm groß, Kopfumfang 35 cm. Ich habe nie verstanden, wozu diese Daten gut sind. Aber meine Nichte hat sie mir geschickt, wahrscheinlich weil sie wichtig sind. Ich freue mich für sie, dass sie so eine süße zweite Tochter hat, ist ihr viertes Kind. Von Neuem geboren werden. Ich möchte diesen Text anhand von diesen drei Punkten, Geburt, was ist das? Geburt, wie geschieht das? Und Geburt, was bewirkt das? Heute mit uns einmal angucken. Wohl wissend, dass dieser Text, den der Gerhard uns gerade vorgelesen hat, die meisten von euch wahrscheinlich nahezu auswendig kannten. Der bekannteste Vers in diesem Abschnitt ist ein paar Verse weiter. Johannes 3,16. In dem gleichen Gespräch sagt Jesus dem Johannes, dass Gott die Menschen unglaublich lieb hat. So wie man so ein Baby lieb haben muss. Also ich revidiere meine Ansicht, dass Babys alle gleich aussehen. Dieses habe ich hier geschrieben, sieht besonders süß aus. Ich glaube, das hat der Mutti gefallen. Welcher Mutti würde das auch nicht gefallen? Ne? Genau. Etwas Neues, eine neue Geburt. Johannes berichtet darüber sehr ausführlich. Und wir merken, er spricht von keinem spektakulären Massenereignis. Er spricht von einem Gespräch unter vier Augen. Ganz bedeutungsvoller Inhalt. Denn von diesem Nikodemus wird ein Thema angesprochen, wie es brandaktueller nicht sein konnte und auch heute nicht sein kann. Und wie es uns tagtäglich in vielfacher Art begegnet. Was Nikodemus hier anspricht, ist ein uralter Menschheitstraum. Wie kann ich das Alte, das Bisherige überwinden und von Neuem anfangen? Wie geht das? Wir merken, wenn zwei Menschen sich kennenlernen und ihr denkt vielleicht an euren Partner, wie das damals war, als ihr ihn kennengelernt habt vor vielen Jahrzehnten, dann merkt ihr, ihr habt einen Menschen kennengelernt mit Vergangenheit. Vielleicht mit brisanter Vergangenheit. Vielleicht Vergangenheit, die den Menschen nicht nur geprägt hat, sondern die auch seine Zukunft prägen wird. Da wirft etwas Schatten voraus. Wenn zum Beispiel sich zwei Menschen kennenlernen und sie finden sich sympathisch, sie verlieben sich ineinander, rückt dann irgendwann die Mutti raus und sagt, du, mich gibt's aber nur im Doppelpack. Ich habe eine Tochter, die ist 12. Zum Beispiel. Und dann muss sich der Mann überlegen, kann ich das? Will ich das? Und er begreift, die Frau, in die ich mich verliebt habe, die hat eine Vergangenheit. Kann trotzdem etwas Neues anfangen? Wie kann das Alte, Bisherige überwunden werden? Wie gelingt es, Leid zum Beispiel zu überwinden? Wie gelingt es, Misstrauen zu überwinden? Vermutlich können sich die meisten von uns an Situationen erinnern, wo sie genau diesen Gedanken hatten oder überlegt haben, wie sie es wohl anders machen würden, wenn sie nochmal von vorne beginnen würden. Oder beim nächsten Mal wird es anders. Silvester ist ja noch nicht so ganz lange her. Ne? Wer von euch hat sich denn gute Vorsätze vorgenommen für dieses Jahr? Keine Handzeichen bitte. Würde peinlich, vermutlich. Oder geht es euch den meisten so wie mir? Ich habe es dieses Jahr sein lassen. Ich habe auf meine Vorsätze von letztem Jahr zurückgeguckt und gemerkt, vielleicht sollte ich es anders beginnen, das neue Jahr. Ohne so viel theoretische Vorsätze. Wie oft sind unsere Gedanken gepaart mit den Erfahrungen, dass wir in unserem Tun ein Stück weit festgelegt sind. Wir stecken in den Rollen, in denen wir eben sind. Als Mutter, als Vater, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, als Oma, Opa oder Rentner. Nikodemus hat erkannt, dass mit Jesus einer gekommen ist, der Antworten hat auf seine Fragen. Antworten, die seinen Mangel stillen können. Und er merkt, es ist nicht eine neue Zeit politischer Art, die angebrochen ist, sondern es ist irgendwie anders. Und er merkt, selbst ein Theologe, ein Gelehrter, der ein Großteil von der Bibel auswendig rezitieren konnte, er merkt, hier hört das alte Wissen auf, hier setzt etwas vollkommen Neues ein. Und das Gespräch spitzt sich zu auf die Frage, kann ein Mensch von Neuem geboren werden und wenn ja, wie soll das geschehen? Und wir merken, obwohl uns dieser Terminus von Neuem geboren werden unbekannter und fremder ist als dem Nikodemus von damals, kommt Nikodemus auf keine vernünftige Lösung. Und die einzige Lösung, die er begreift, ist, wie soll ein Mensch wieder in der Mutterleib zurück? Und er begreift selbst, was ich hier sage, ist absurd. Alle Stationen, die damals bekannt waren für dieses von Neuem geboren werden, hatte er bereits hinter sich. Geburt, was ist das? Geburt, wie geschieht das? Geburt, was bewirkt das? Diejenigen, die von euch eine Geburt miterlebt haben, vor allem die Männer vermutlich, wissen, wie nervenaufreibend das ist. Ich kann da nur theoretisch mitreden, aber ich habe schon einige umkippen sehen. Und ich habe ganz merkwürdige E-Mails und WhatsApps bekommen. Und ich dachte, Mann, da dreht aber einer richtig am Rad. Das muss stressig sein. Dabei kriegt doch die Frau das Kind. Da kommt ein Mensch zur Welt. Ein Mensch, von dem man gewusst hat, dass er geschützt im Bauch der Mutter heranwächst und auf einmal ist er sichtbar. Und man begreift, für diesen Menschen habe ich jetzt Verantwortung. Nicht 2 Wochen, solange der Urlaub ist, nicht ein paar Monate, sondern für den Rest des Lebens, bis der Tod euch scheidet. Und das ist wohl das Bestechendste und vielleicht zugleich Faszinierendste an einer Geburt. Kein anderes Ereignis kennzeichnet den Beginn, den Neuanfang, radikaler als so eine Geburt. Und gewiss sind uns besondererweise die Eltern gerührt, wenn das Kind zur Welt kommt, hat man doch 9 Monate mehr oder minder intensiv mitgelebt. Und dennoch ist mit einem Mal alles anders. Der Neuanfang, der gilt für das Neugeborene, genauso für die Eltern, die in ihre neue Rolle hineinwachsen. Und mit einem Mal wird klar, dass was jetzt geschehen ist, diese Geburt, die ist unumkehrbar. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich habe es mir doch anders überlegt, 3 Kinder reichen. Das Neugeborene, und dieses Bild, finde ich, macht es ganz hervorragend klar. Es betritt völlig unbescholten die Weltbühne. Hier ist es nicht mehr nackt, aber auch das kam nackt zur Welt. Es bringt nichts mit, außer sich selbst. Und es begegnet allen und allem vorbehaltlos und voller Vertrauen. Und genau darum geht es, wenn davon gesprochen wird, unser Herr sagt das, wir sollen werden wie die Kinder. Dieser Zustand, er wird uns auch von Gott verheißen, wenn wir das Buch Hesekiel im 36. Kapitel aufschlagen. Es geht nicht darum, das Alte zu kaschieren, mich durch vermeintliche Nobeltaten in ein besonderes oder besseres Licht rücken zu wollen. Durch diese geistliche Neugeburt passiert etwas Neues. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, das Alte ist vergangen. Wie geht's weiter? Genau. Neues ist geworden. Und im Leiden, Sterben und in der Auferstehung Jesu ist dies für uns möglich geworden. Es geht nicht mehr darum, am Alten herumzuflicken, so wie ich das früher an meinem Moped gemacht habe, damit es besser aussieht und vor allem schneller ist und vielleicht noch ein halbes PS mehr rausgeholt werden kann. Nein, es geht etwas Neues. Es geht nicht um eine Fassadenerneuerung. kein neuer Anstrich über das Alte. Es geht um etwas grundsätzlich Neues. Wie geschieht diese Geburt? Eine Geburt kündigt sich an. Sie eignet sich nicht aus heiterem Himmel. Eine Geburt ist heutzutage ein klein bisschen steuerbar, aber auf keinen Fall hundertprozentig planbar. Das kommt noch etwas hinzu. Geburt ist nichts Selbstbestimmtes. Nicht ich gebäre mich, sondern ich werde, beziehungsweise ich bin von meiner Mutter geboren worden. Das Leben wird mir geschenkt. Diese Merkmale einer Geburt lassen sich auf eine geistliche Geburt eines Menschen übertragen. Denn wenn wir uns über diesen geistlichen Aspekt Gedanken machen, dann scheint mir insbesondere das letzte Merkmal, dass Geburt eben nichts Selbstbestimmtes ist, enorm bedeutsam. Immer wieder sprechen wir von Bekehrung als einen Akt, an dem viele ihr Christsein festmachen. Ganz wichtig, finde ich bis heute ganz wichtig, dass wir diesen Tag kennen. Aber Bekehrung ist nur eine Seite der Medaille, die das Christwerden beschreibt. Bekehrung ist die Seite, die ich wahrnehme und mich als den Aktiven sehe. Das ist die Geburt, von der Jesus sagt, aus Wasser, die Taufe. Wir werden in diesem Jahr eine haben, hier am Mittelmeer, ist dieser äußere und wahrnehmbare Akt, dieses zeugnisartige Sprechen von dieser Bekehrung. Viele Menschen brauchen solche Zeichen, an die wir uns immer wieder klammern können. Martin Luther, der an den höchsten Anfechtungen seines Lebens sagen konnte, ich bin getauft. Und das andere gehört ebenso dazu und unterstreicht, dass ich nicht aus mir selbst Christ werden kann und mich selbst gebären kann. Jesus sagt, der Mensch muss aus Wasser und Geist geboren werden, damit er in das Reich Gottes kommen kann. Merken wir, dieses Zeugnishafte, was in der Taufe allen Zuschauern bestätigt wird, und wir haben ja hier die fantastischen Möglichkeiten, das am Strand zum Beispiel von Guadamar so praktizieren zu können, haben wir schon einige Male gemacht. Menschen kamen vorbei und sagen, was passiert hier? Was geht hier ab? Und wir konnten es ihnen erklären. Manche haben den Kopf geschüttelt, manche blieben interessiert stehen. Diese Geburt aus dem Geist können wir nicht an einem Ereignis wie dem der Taufe festmachen. Die können wir nicht in ein Korsett religiöser Traditionen pressen. Aber wir können erleben, dass dieser Geist in uns wohnt. Gottes Wort macht das ganz klar. Wenn wir den ersten Korintherbrief aufschlagen, ich weiß, manche schreiben mit, schlagt mal Kapitel 3, 16 auf. Wenn ihr im Epheserbrief Kapitel 1, 13 nachlesen wollt oder die Predigt dann nochmal im Internet nachhören könnt auf unserer Webseite. Der Geist als die Kraft Gottes ist etwas ganz Dynamisches. Er ist nicht statisch. Er wird nur in der Bewegung wahrgenommen. Dann nämlich, wenn ich mich auch diesem Geist aussetze. Gottes Geist wirkt überall. Hier im Gottesdienst, beim Gebet, aber auch während der Bibellese, im Gespräch, bei der Arbeit, bei vielen anderen Gelegenheiten. Dieser Geist ersetzt uns in Bewegung. Er treibt uns zu dem, was Gott will. Er führt uns zu dem, wozu wir von uns aus nicht in der Lage sind. Zu Glaube, zu Hoffnung, zu Liebe. Auf diesen Geist Gottes kann kein Kind Gottes wirklich verzichten. Ich brauche das jeden Tag. Ein letzter Punkt. Was bewirkt Geburt? Geburt bewirkt einen Neuanfang. Etwas ganz Neues beginnt. Der Beginn eines neuen Lebens, von dem keiner weiß, wie es sich konkret gestalten wird, wann und wie es enden wird. Mit meiner Geburt werden neue Wurzeln gelegt. Und noch etwas anderes geschieht bei der Geburt. Das Neugeborene erhält einen Fixpunkt in seinem Leben. Hier bin ich festgemacht. Hierher gehöre ich hin. Zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Egal wie das weitere Leben verlaufen wird, dies bleibt unverbrüchlich. Durch die Geburt werde ich zum Kind meiner Eltern. Zur Tochter oder zum Sohn. zu Schwester oder zu Bruder meiner Geschwister, ich werde Teil meiner Familie. Und so ist es auch bei der geistlichen Geburt. Wir sprechen von der Wiedergeburt, um klarzumachen, dass hier Menschen, die schon leben, etwas Neues erleben. Hier wird ein neuer Bezugspunkt geschaffen und letztlich der Fixpunkt. Darum funktioniert echtes Christsein nur in Gemeinschaft. Genau wie ein Kind nicht gut klarkommt, ganz alleine. Genauso ein geistliches Kind, wenn es neugeboren wird, wenn es diese Entscheidung getroffen hat, braucht es das Umfeld, braucht Menschen, die weiterhelfen. Und tatsächlich, selbst wenn wir erwachsen geworden sind, auch geistlich gesehen, sind wir angewiesen auf Gemeinschaft. Hier bin ich bei meinem Herrn festgemacht. Hier finde ich Boden unter meinen Füßen. Hier finde ich die Perspektive für mein Leben. Bei der Wiedergeburt, da wird genau diese existenzielle Frage des Menschen beantwortet. Jakobus formuliert das, wie komme ich ins Reich Gottes? Wir würden heute sagen, wie kommt man in den Himmel? Und diese Frage, sie wird beantwortet, man braucht eine neue Geburt. Anders als bei Obama damals, klingt hier ein anderes Credo, ein anderes Bekenntnis. Nicht yes, we can, sondern yes, he can. Gott kann und vor allem Gott will. Gott will den neuen Menschen. Er ermöglicht uns diese neue Geburt durch seinen Sohn. Dieses Kreuz hinter dem Altar möchte ich in dieser Kirche nicht missen. Es gibt ein paar Dinge, auf die könnte man hier vielleicht verzichten. Vor allem, wenn die Leinwand hochfährt. Aber auf dieses Kreuz auf gar keinen Fall. Dieses Kreuz, es spricht davon, es ist etwas völliges Neues damals passiert. Nicht nur, dass unsere Zeitrechnung ab da beginnt, sondern ab diesem Zeitpunkt haben Menschen die Chance, von Neuem geboren werden zu können. Und dieses Fragezeichen, das ich dahinter gestellt habe, das darf zu einem Ausrufezeichen werden. Ich weiß, in unserer Mitte sind viele, die haben dahinter bereits ein Ausrufezeichen. Sie sagen, ja, ich habe das erlebt. Ruth hat davon kurz erzählt. Andere könnten auf einem anderen Weg dahin gefunden haben und können davon berichten. Entscheidend ist nicht der Weg. Entscheidend ist die Tatsache, dass von Neuem geboren worden ist. Diese Bekehrung, diese Wiedergeburt ist das Entscheidende. Wir merken, es ist eine Herzensangelegenheit. Es geht nicht darum, zu irgendeiner Kirche zugehörig zu sein. Es geht nicht darum, irgendeinen theologischen oder weltpolitischen Standpunkt zu haben und zu sagen, das ist mein Glaube. Nein, es geht darum, wirklich etwas Neues, geistlich Neues erlebt zu haben. Und ich sage es euch, ihr müsst nicht denken, dass ihr auf einmal irgendetwas versteht, diejenigen, die das noch nicht erlebt haben. So wie man irgendwie eine Gleichung anguckt, nicht lösen kann und auf einmal macht es Klick. Man sagt, na klar, so löse ich die Gleichung oder so funktioniert dieses Experiment. Nein, darum geht es nicht. Hier geschieht nichts im Kopf, hier geschieht etwas im Herzen. Hier geschieht auf einmal, und da ist unser Gefühl genauso mit beteiligt, etwas Neues ist begonnen. Und wir merken, das Herz ist frei geworden. Wir merken, da ist Frieden im Herzen, wo früher keiner war. Wir merken, im Alltag des Lebens, wir sind festgemacht an Christus. Dieses erste Lied, was wir zu dritt gesungen haben, wo Daniel das Solo gesungen hat, habe ich bei YouTube nicht gefunden. Ich habe es gesucht. Ich denke an die wunderbare Stunde, scheint ein uraltes Lied zu sein. Ich habe es auch in keinem Liederbuch gefunden. Aber ein herrliches Zeugnis. Und Daniel hat das ganz von Herzen gesungen. Er kennt diese Stunde. Er hat mir davon gesprochen, obwohl wir uns heute zum dritten Mal sehen. Ne? So ungefähr. Aber ich nehme ihm das voll ab. Diese Stunde kennt er. Etwas Neues begann. Nicht eine neue Glaubenszugehörigkeit, sondern wie diese, wie heißt sie noch schnell? Frieda Josephine. Neu geboren wurde, so werden wir neu geboren. Möge Gott Gnade geben, dass diejenigen, die das so noch nicht erlebt haben, dass die Mut haben, darüber nachzudenken und zu sagen, hey, das will ich auch. Yes, he can. Ja, er kann. Garantiert. Amen.